SWR 2 Forum. Heute zum Thema Ende einer Ära, Kubas Abschied von den Castros. Am Mikrofon Matthias Hege. Fast 60 Jahre lang kannten die Kubaner nur die Herrschaft der Castro-Dynastie. Längst hat sich die Bevölkerung an die diktatorische Macht über Staat, Presse und Partei gewöhnt. Der Kult um die Revolutionäre der ersten Stunde gehörte über Generationen zum Alltag der Kubaner, genauso wie die sozialistische Mangelwirtschaft. Der Maximo-Leader Fidel wird auch nach seinem Tod 2016 wie ein Heiliger verehrt. Sein Bruder und Nachfolger Raúl tritt nun in hohem Alter ab. Am Donnerstag wählt das kubanische Parlament den neuen Staatsrat, der dann erstmals seit 1959 einen Präsidenten bestimmen wird, der nicht Castro heißt. Was bedeutet diese Zäsur für die Zukunft des Landes? Wird Kuba den Geist der Castros wieder los? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit dem Historiker, Politikwissenschaftler und Amerikanisten Professor Bernd Greiner, mit dem Journalisten und Publizisten Volker Skirka und mit dem Kuba-Experten beim GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien, Professor Bert Hoffmann. Herr Hoffmann, die Karibikinsel ohne einen Castro als Staatsoberhaupt, steht Kuba damit vor einer Zeitenwende?
Psychologisch ist das natürlich ein tiefer Einschnitt für die Bevölkerung. Da sind ja nicht eine, nicht zwei, das sind ja drei Generationen, die eigentlich Politik immer nur mit Fidel oder Raúl an der Spitze gedacht haben. Das ist eigentlich wirklich ein unglaublich langer Zeitraum, wie wir ihn sonst auf der Welt auch kaum vergleichbar haben. Trotzdem ist es nicht ein Einschnitt, dass morgen alles anders ist. Es ist eine Stabsübergabe im Zeichen der Kontinuität. Und Raúl Castro bleibt auch weiterhin erster Vorsitzender der Kommunistischen Partei und damit auch des Politbüros, was das eigentliche Machtzentrum ist. Und er bleibt auch der ranghöchste General des Landes. Das ist ein Abschied auf Raten und dementsprechend wird er mit sehr begrenzten Erwartungen verbunden. Es gibt erstmal viele, viele Zeichen von Kontinuität. Trotzdem ist es mittelfristig natürlich eine neue Situation, nicht nur ein neuer Name, sondern auch eine viel offenere Zukunft.
Herr Greiner, wenn keiner aus der Generation der Revolutionäre mehr regiert, tatsächlich nur ein Stabwechsel, kein Einschnitt für Kuba?
Ja, das wird sich erweisen. Wir sind im Grunde genommen in einer klassischen Übergangssituation, wo sich das Alte fast erschöpft hat, etwas Neues noch nicht, zumindest jedenfalls nicht in klaren Konturen absehbar ist. Und in dieser changierenden Übergangsphase muss diese neue Regierung, der neue Staatschef, seinen Platz finden. Was mir in dem Zusammenhang allerdings wichtiger erscheint als Prognosen und Spekulationen über das, was sein könnte, ist der Hinweis darauf, dass es doch eine mehr oder weniger geordnete Übergabe ist. Das ist ein Vorgang, der, wenn man auf das lateinamerikanische und mittelamerikanische Umfeld Kubas schaut, alles andere als selbstverständlich ist. Man kann an diesem System zu Recht viele Dinge kritisieren. Aber die Kritik sollte doch immer in Relation gesetzt werden zu dem, was man andernorts beobachtet und wie andernorts es eben nicht gelingt, politische Übergangsprozesse so zu moderieren, dass sie kein gesellschaftliches Chaos nach sich ziehen. Von daher, die Form dieser Übergabe, so sehr man von Ermattung reden kann und meinetwegen auch von sklerotischer Strukturkrise der Wirtschaft, ist zunächst mal ein Moment von Stabilität.
Herr Skirka, Raúl Castro ist 86. Sein Rückzug kommt ja nicht überraschend. Er hat ihn schon lange angekündigt. Er hat eine Verfassungsreform angestoßen, die das Präsidentenamt auch in Zukunft auf zwei Amtszeiten und auf ein Höchstalter begrenzen wird. Warum verzichtet Raúl freiwillig auf die Macht als Staatsoberhaupt?
Ich denke mal, weil er weiß, dass genau das stattfindet, was meine beiden Vorredner eben gesagt hat, dass es eben eine sehr starke Kontinuität in diesem System gibt, dass dieses System stabil ist. Sie haben ja die Frage gestellt, wird Kuba den Geist der Castros wieder los? Und da frage ich mich ganz einfach, warum sollten sie? Und ich glaube, sie wollen es auch gar nicht. Wir haben ja doch sehr starke Beharrungskräfte, zum einen im Apparat, die würden im Falle von einem großen Wandel um ihre Parteiprivilegien und ihre Macht und Einfluss und so weiter fürchten müssen. Und die Beharrungskräfte im Volk, die sind eben auch nicht zu unterschätzen. denn man hatte sich eigentlich ganz gut eingerichtet. Es sind zwar die Verhältnisse ziemlich schwierig im Lande, aber auch da hat man schon Schlimmeres erlebt. Denken Sie nur daran an den Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa, als die Castro-Brüder die Kriegswirtschaft in Friedenszeiten ausrufen mussten. So schwierig die ökonomischen und die politischen und sozialen Verhältnisse heute sein mögen, so sehr die Menschen den Wunsch äußern, dass es endlich zu einem Wandel, zu einem Fortschritt, zu Reformen kommt, so sehr möchten sie ja doch das bisschen, was sie haben, in dem sie sich bequem eingerichtet haben, auch nicht aufgeben.
Es gab ja durchaus bemerkenswerte Reformen unter Raoul, nachdem er 2008 von seinem damals schon schwerkranken Bruder Fidel die Ämter als Staats- und Parteichef übernommen hat. Da hat Raoul mehr Privatinitiative zugelassen, die Reisebeschränkungen gelockert, aber das Wachstum ist bescheiden geblieben. Das Leben der meisten Menschen hat sich auch unter Raoul kaum verbessert. Herr Hoffmann, warum kommt das Land wirtschaftlich nicht voran?
Das war tatsächlich ein bisschen das Versprechen, mit dem Raoul das Amt übernommen hat. Das war sinngemäß, den Kubanern zu sagen, von mir bekommt ihr nicht so viel Reden und nicht so viel Weltgeschichte wie von Fidel Castro, aber ich habe praktische Lösungen, ich bringe euch mehr Essen auf den Tisch. Und das war am Anfang auch sehr populär tatsächlich, aber er konnte letztlich das nicht erfüllen, was er versprochen hat. Die Kubaner haben heute nicht unbedingt mehr zu essen auf dem Tisch als vor 10, 12 Jahren. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der von den Marktreformen durchaus profitiert hat und davon durchaus ein relativ okayes Alltagsleben sich organisiert. Aber es gibt viele, die im Staatssektor, in der Staatswirtschaft arbeiten und die verdienen halt umgerechnet $30 im Monat und die finden das überhaupt nicht gemütlich. Damit macht man auch in Kuba nicht mehr viel. Man hat fast keine Miete zu zahlen, es hat Gesundheitssystem kostenlos und so. Das sind alles Sachen, die stimmen. Trotzdem sind $30 für einen Menschen, der im Finanzministerium arbeitet, ein Lehrer, jemand, der in einem Staatsbetrieb arbeitet, überhaupt kein Arbeitsanreiz mehr. Die gehen raus in den Privatsektor oder raus in den informellen Sektor. Wir haben Hunderttausende, die nicht mehr im Staatssektor arbeiten, aber auch nicht im Privatsektor registriert sind. Die sind nicht arbeitslos gemeldet, weil es bringt so nichts. Wir haben Hunderttausende, die sich eigentlich informell durchwursteln, grauer Markt, alles sowas. Und das ist natürlich auch gar keine sozialistische Wirtschaft mehr. Deswegen müssen sie eigentlich auch, um überhaupt eine geordnete sozialistische Wirtschaft zu haben, Reformen machen, die wieder die Leute in geordnete Arbeitsverhältnisse bringen, wo der Lohn ein Anreiz auch ist. Und das weiß die Führung eigentlich auch. Raoul hat noch im letzten Dezember vor der Nationalversammlung gesagt, wir müssen dringend die Währungsreform machen, also diese beiden konkurrierenden Währungen vereinigen. Sonst, das kostet uns unheimlich viel. Die Leute wollen nicht mehr arbeiten im Staatssektor, die Besten gehen weg. Aber sie kommen nicht dazu, das umzusetzen. Weil
kurz davor hatte da auch noch der Hurricane Irma auf Kuba gewütet. Viele Touristen haben storniert. Die wichtigste Devisenquelle ist eingebrochen.
Ja, das kommt alles dazu. Und sie haben ganz viel Sorge, dass wenn sie anfangen mit ernsthaften Reformen, da muss ja eine in die andere greifen, dass sie eigentlich die Kontrolle verlieren, dass ihnen das entgleitet, dass sie Inflation kriegen, dass sie soziale Spannungen bekommen. Und deswegen haben sie auch unter Raoul, obwohl er viel Macht hat, konnte er seine Reformagenda nicht durchsetzen, weil eigentlich die Beharrungskräfte und auch die Sorgen vor, das läuft uns aus dem Ruder, sehr groß sind.
Sie haben ja den wesentlichen Punkt angesprochen, dass die unterschiedlichen Währungen, nämlich Kup und Kuk, irgendwie zusammengeführt werden müssen. Und die
also eine, das müssen wir kurz erklären, eine quasi für die staatlich Angestellten die normale Währung und dann eine andere, die vor allem im Tourismussektor genutzt wird und das Ganze im Verhältnis von 25:1 im Umtausch.
Also an den Dollar gebunden ist, nicht? Also diese Kluft zu überwinden, das ist eben die eine Sache, die haben sie bisher nicht geschafft. Und das andere ganz wesentliche Thema ist eben, wenn Raoul versprochen hat, er will den Leuten mehr auf den Tisch bringen, er hat es aber nicht geschafft. Das liegt eben daran, an der Unfähigkeit, die Landwirtschaft so zu reformieren, dass Kuba sich selbst ernähren kann. Sie sind ja jetzt darauf angewiesen, ihre Lebensmittel aus dem Ausland und überwiegend aus den USA zu importieren. Das sind, glaube ich, die beiden wesentlichen Bereiche, die deutlich machen, dass der ganze Reform, sagen wir es ruhig mal, Wille von Raúl Castro überhaupt nicht gegriffen hat. Und die Schattenwirtschaft, die sich über Kuba ausgebreitet hat, das Bruttosozialprodukt der Schattenwirtschaft scheint ja das Bruttosozialprodukt des Staates längst überflügelt zu haben.
Ich meine, man kann noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, woher diese mangelnde Wille oder nennen Sie es Denkblockade, noch rührt jenseits der handelnden politischen Akteure. Ich glaube, Herr Hoffmann hat ein Stichwort in dem Zusammenhang gegeben, nämlich Kontrolle oder Angst vor Kontrollverlust. Und das zweite Stichwort wäre Zeit und das dritte Umfeld. Also wenn man sozusagen an die Möglichkeiten und Grenzen von Reformprozessen denkt. Die Akteure, die das zu verantworten haben, wollen natürlich selber die Kontrolle über diesen Prozess haben. Sie brauchen dazu allerdings auch ein hinreichendes Maß an Zeit. Und aus der Perspektive eines kubanischen Akteurs glaube ich, dass beides nicht mehr erfüllt ist. Sie fürchten den Kontrollverlust vor dem Hintergrund eines aus ihrer Perspektive sich raubtierartig gebärdeten Kapitalismus. Also aus dieser Perspektive ist jede Öffnung der Tür die Einladung zu einer Springflut. Und wenn dazu noch etwas kommt wie in den USA, ein Wechsel zu einer Administration, wo eine Regierung, die einigermaßen verlässlich und kalkulierbar die Hand nach Kuba ausgestreckt hatte, abgelöst wird von einem unberechenbaren außenpolitischen Rabauken, dann kommt im Grunde genommen der gesamte Kontext für eine stabile, geordnete Transformationspolitik ins Rutschen. Und nun ja, und am Ende steht dann das, was wir im Moment beobachten und allfällig als Gedankenarmut oder der Blutleere beklagen.
Ja, wobei man dazu sagen muss, es liegt nicht nur an Trump. Wir hatten die wirklich spektakuläre Normalisierung mit den USA unter Raúl und Obama. Das war schon sehr erkennbar, dass Fidel Castro das nicht gut geheißen hat. Fidel Castro hat klar gemacht, er hätte das nicht gemacht, er will das nicht. So. Und das heißt auch ein erheblicher Teil des Apparats.
Das war 2015, der Vatikan hatte seit 2014 vermittelt. Obama war dann 2 Jahre später als erster amerikanischer Präsident seit der Revolution zu Gast in Kuba.
Und das hat einen unheimlichen Eindruck gemacht auf die kubanische Bevölkerung. Man war es ja gewohnt, dass das der Feind ist. Und auf einmal saß der mit Raúl im Baseballstadion und hat hemdsärmlich ein Baseballspiel geguckt. Und das war nicht mehr der zähnefletschende Imperialismus. Dieses Feindbild war einem, ey, das ist ein großer Nachbar, ein komplizierter Nachbar und die haben weiter das Embargo, aber wir gucken zu einem Baseball, gewichen. Und das hat sehr viel Sorge im Apparat auch ausgelöst. Und einen Monat danach war der Parteitag, der im Prinzip die Reformdynamik gestoppt hat. Seitdem ist im Prinzip auf Eis gelegt worden, weil ein Teil des Apparats Sorge hatte, ey, wenn wir da jetzt zu freundlich sind und so, dann denken die anderen, das Regime wäre den Anfängen, dann ist das hier sozusagen am Schlittern und wir müssen Härte zeigen. Das war schon unter Obama so. Unter Trump, völlig richtig, haben wir wieder Kalten Krieg, keine Schamoffensive nirgends, sondern nur die harte Hand der Drohungen. Damit kommt letztlich ein Staat wie der kubanische, das ist immer ein militärisches Projekt gewesen, auch die Revolution. Damit haben die viel Erfahrung. Das machen sie jetzt seit 6 Jahrzehnten. Und da gibt es dann immer die Logik, die Reihen fest geschlossen halten angesichts des äußeren Feindes. Und das ist natürlich Gift für alle, die Öffnung wollen oder Reform anstreben.
Und die großen Helden der Revolution, die sind ja in Kuba nach wie vor allgegenwärtig. Nach Fidels Tod im November 2016 wurde 9 Tage Staatstrauer verordnet. In diesem Jahr lebt der Kult um Che Guevara wieder auf zu seinem 50. Todestag im Oktober. Raúl hat nicht das Charisma seines Bruders, wir haben es schon gehört. Fidel hat die Öffentlichkeit gesucht, konnte mitreisende Reden halten. Raúl sei eher unbegabt und zurückhaltend. Ist das der Grund, dass er nicht zu diesem exklusiven Kreis mythisch verklärter Gestalten der Revolution gehört, immer im Schatten seines großen Bruders?
Die Rolle hat er auch nie gesucht. Er hat nie versucht, ein Fidel II zu sein. Das wäre auch nur eine Karikatur geworden. Das wollten die Kubaner ganz sicher auch nicht. Alle waren ganz froh, dass man wieder auch mehr Normalität und Ruhe hatte. Also dieser Mythos Fidel, der hatte sich für die Kubaner ja auch schon erschöpft. Das muss man ja so sehen, Begeisterung der ersten Tage der Revolution und der ersten Jahre und der ersten Jahrzehnte. Das ist ja für die, die heute 20, 30 sind, das ist ja Vor- und Frühgeschichte. Das ist, wenn ich meinen Tochtern von der Mauer erzähle. Das ist ja nichts mehr, was emotional Begeisterung weckt.
Trotzdem, also wir haben ja über 70% Jugendliche und man wundert sich, warum die nicht längst etwas mehr in der Gegend rumstänkern gegen diese Regierung. Wir haben schon so etwas wie eine institutionalisierte Revolution und eine gewisse Ehrfurcht selbst der jungen Generation ja scheinbar gegenüber der Geschichte, die ja nicht nur die Castros ausmacht, sondern die ja eben noch weiter zurückreicht. Und die Castros haben ja schon verstanden, so etwas wie nationales Bewusstsein, also von José Martí bis zu Fidel Castro zu schaffen. Che Guevara ist da auch ein Baustein dabei. Das hat ja schon einen Grund, warum die junge Generation, die ist ja nicht nur unterdrückt, denn der Unterdrückungsmechanismus, der zwar noch da ist, der ist aber ja beileibe nicht mehr so radikal, wie das noch vor längerer Zeit der Fall war. Und ich glaube, da spielt eine andere Institution als institutionalisierte Opposition inzwischen eine Rolle, und das ist die katholische Kirche, die ja letztlich das, was es an zerfledderter Opposition in Kuba gab und wo es dann Ableger in den USA gab und in Spanien und so weiter, die Kirche hat ja deren Rolle quasi übernommen und hat das alles irgendwie kanalisiert, was ja auch die alten Oppositionellen so in Rage bringt.
Würde ich so nicht ganz unterschreiben. Die Kirche hat eigentlich, die katholische Kirchenführung hat eigentlich ein Modus vivendi mit der Regierung sich auch gefunden. Das ist gar nicht so anders als das, was wir in der DDR als Kirchensozialismus hatten. Es gibt ein Ringen um Freiräume, aber eigentlich ist die Kirchenführung durchaus im Dialog mit der Regierung. Aber man muss das auch sagen, so bedeutend ist die Kirche nicht. Es ist nicht ein durch und durch katholisches Land. Die Volksreligion ist eine andere, das ist die afrokubanisch geprägte sogenannte Santeria. Aber ich
In der veröffentlichten Meinung spielt ja die katholische Kirche heute doch eine größere Rolle. Vielleicht nicht im Lande, hat sie nicht so dieses Gewicht, aber dennoch ist es ja doch eine Institution, die eine wesentlich höhere Bedeutung hat seit dem ersten Papstbesuch als davor. Und wir haben heute de facto in Kuba keine nennenswerte, keine ernstzunehmende Opposition, die dem Machtapparat der Castros und ihrer Nachfolger ein bisschen Dampf unter den Hintern macht. Ich meine, schauen Sie doch mal, wie setzt sich denn eigentlich, denn es wird ja nicht nur jetzt darum gehen, was macht Díaz-Canel, sondern die Frage ist ja, wie gestaltet er denn seinen eigenen Machtapparat? Wie viele junge
Leute
sind
dort? Also Díaz-Canel, der Name ist noch nicht gefallen. Díaz-Canel ist der mutmaßliche Nachfolger als Staatspräsident von Raúl Castro, sein Stellvertreter und rechte Hand und auch Mitglied im Politbüro.
Ja, es wird schon natürlich wichtig sein zu sehen, wen, sagen wir einfach mal, darf Miguel Díaz-Canel denn nun mit in sein Umfeld holen? Wie wird er das Kabinett gestalten? Wie wird er in die Provinzen durchregieren und so weiter?
Und Sie nehmen das so als Gesetz, dass in der Staatsrat tatsächlich wählen wird. Der Staatsrat, der am Donnerstag wiederum vom neuen Parlament der Nationalversammlung gewählt wird. Ist der Wahlausgang schon so beschlossen? Hat Castro noch die Macht und die Autorität, seinen Nachfolger tatsächlich selbst zu bestimmen?
Auch wenn das nicht wird, wird es ein anderer. Es kommt auf selber raus.
Naja, also wenn Castro nicht mehr die Definitionsmacht über die Regelung der Nachfolge hätte, dann glaube ich, wären wir mit einer anderen Situation konfrontiert, nämlich mit einer veritablen Krisensituation. Man kann wohl getrost davon ausgehen, dass er diesen Prozess noch zu steuern weiß, zumal er ja sich ja nicht völlig verabschiedet, sondern im Grunde genommen die zweite Reihe zurücktritt. Man, er bleibt Oberbefehlshaber der Streitkräfte, er bleibt Chef der KP. Also das ist ja kein kompletter Rückzug aufs alten Teil, das ist eine Altersteilzeit, wenn Sie so wollen.
Also wer immer es wird, es ist ein Präsident unter Castro.
Ob unter oder mit, das wird die Zukunft zeigen, aber jedenfalls ein Präsident, der nicht völlig ohne Rücksicht auf das, was Castro will, denkt oder sagt, agieren kann. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Warum von unten nicht die notwendigen Reformimpulse kommen, warum man sozusagen auf der Seite von Jugendlichen oder der Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung, diese merkwürdige Form der Zurückhaltung, diesen Attentismus zu beobachten hat.
Ja, man muss ja konstatieren, es hat in all den Jahren nach der Revolution nie einen Aufstand, eine wirkliche Bedrohung von innen für das Regime der Castros in Kuba gegeben.
Ja, man hat teilweise etwas nachgeholfen, dass es nicht so weit gekommen ist, das ist auch klar. Andererseits hat es eine Politik gegeben, die die Aussöhnung mit dem Regime erleichtert hat. Aber an dem Punkt, mit Blick auf die heutige Situation, kann man ja durchaus fragen, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Weil es gibt andere Beispiele, wo sich Öffentlichkeiten aus ihrem Drang heraus, etwas Neues zu wollen, in populistischen Aufwallungen gefallen und Praktiken an den Tag legen, die man unter demokratischen Gesichtspunkten eher skeptisch, stirnrunzelnd oder gar offen ablehnend beobachtet. Von daher ist diese zurückhaltende Beobachtung, so würde ich es mal nennen im Moment, nicht gleichbedeutend mit politischem Desinteresse oder à la longue mit der Unfähigkeit, in Alternativen zu denken. Die Angebote sind nicht da, der Blick auf das Umfeld ist auch eher entmutigend.
Venezuela?
Venezuela, Brasilien, ich meine, im Grunde genommen können Sie in Lateinamerika wie auf der Perlenkette ein Beispiel an das andere reihen. Auch das hat ja Einfluss auf die Art und Weise, wie nationale Politik gemacht wird, der Blick über den Tellerrand hinaus. Und da ist mir diese Form, wenn ich das mal normativ beurteilen soll, der kubanischen Zurückhaltung doch noch lieber.
Aber wer sich in Kuba als Tourist auf dem Land umschaut, der sieht ja diese Armut, die fällt ja ins Auge, der sieht da nicht mehr die herausgeputzten amerikanischen Oldtimer, die Edelboutiquen und Luxushotels wie in Havanna, sondern Esel und Pferdekarren. Viele Menschen brauchen mehrere Jobs, um zu überleben. Wer kann, der geht ins Ausland. Reicht da so ein personelles Update an der Spitze aus, um die Bevölkerung bei Laune zu halten, bei der Stange zu halten, Herr Skirka?
Ich glaube, die Kubaner werden immer noch satt. Solange die Kubaner satt sind und solange sie erleben, dass sie nicht diese Art von sozialer Gewalt erleben, wie eben in den übrigen Ländern Lateinamerikas, solange sie das Gefühl haben, also wir haben jetzt nicht hier so eine marktliberale Wirtschaftspolitik, wo plötzlich die Schere extrem auseinanderklafft, das tut es ja in Kuba nicht. Es gibt da zwar jetzt ein paar mehr reiche Leute durch die Cuenta Propistas, also die Leute, die auf eigene Rechnung arbeiten dürfen, das sind etwa 600.000 im Land, die also Hotels betreiben, Gaststätten, also kleine Hotels, nichts Großes, das sind alles irgendwelche Kleingewerbetreibende, würde man hier sagen. Aber solange das sozusagen noch eine gewisse soziale Stabilität verspricht, solange die Leute satt werden, solange werden sie auch nicht an den Zuständen allzu viel rütteln. Man macht ja ein paar Zugeständnisse gegenüber den jungen Leuten, man wird das Internet ein bisschen ausbauen und so weiter und da wird auch schwer gekrummelt. Als der Fidel Castro abgetreten ist, als Raúl Castro in mehreren Reden Reformen angekündigt hat und auch noch damals Carlos Lache, der ja als Nachfolger galt und dann abserviert wurde, da hat man auch gedacht, jetzt gibt es also einen großen Wandel. Und wenn man sich das heute anguckt, dann ist das ein bisschen so, als ob, also viel hat sich nicht getan. Und ich habe schon mal geschrieben, also es kommt einem vor in Kuba, als ob das ganze Land, die ganze Bevölkerung in einem Wartesaal sitzt und dann in einen Zug steigen möchte, der sie in eine neue Zukunft bringt. Aber alle haben Angst, wenn der Bremser Fidel Castro und der Lokführer Raul nicht mehr da sind, dass der Zug zu schnell fährt und aus der Kurve getragen wird.
Aber ich will vielleicht auf den Faktor Zeit da nochmal so sprechen kommen. Ich glaube nicht, dass Sie nur das Gefühl haben, wenn das zu schnell wird. Ich glaube, viele haben auch das Gefühl, dass das zu langsam ist. Das sind ja widerstrebende Sachen auch. Wenn man sein eigenes kleines Leben hat, das ist eine begrenzte Zeitspanne. Und wenn man 1989 geboren ist, dann kennt man nur den Krisensozialismus, dann kennt man gar keine gute Zeit. Und dann ist die Vorstellung, ey, jetzt bin ich langsam 30 und das ist immer noch so, das führt zu Resignation und Frustration. Die ist nicht gleich verteilt. Die ist in den Städten, bei den jungen Leuten, bei den Gebildeten größer als auf dem Land, wo man weit weg ist. Das ist völlig klar. Aber es gibt eine ganz starke Frustration über den Zustand, auch über die Langsamkeit. Das geht nicht immer in die gleiche Richtung. Die einen wollen mehr Möglichkeiten für ihr kleines Business haben und die anderen wollen, dass die Preise auf dem Markt nicht so hoch sind. Und das sind sehr unterschiedliche Wünsche, die Leute vielleicht haben. Aber vielen geht es auch völlig zu langsam in die Richtung, die sie es gerne hätten. Und das ist auch eine Sorge.
Sie müssen noch eins bedenken, wenn man zum Beispiel auch über die Einkommenssituation spricht. In Kuba gibt es ja doch einen ganz starken Familienverbund. Das heißt also, da sind vielleicht die einen im Staatsdienst, die anderen sind aber im Tourismus beschäftigt. Oder es gehen Leute aus dem Staatsdienst in den Tourismus. Und das wird natürlich in der Familie auch ein bisschen anders aufgeteilt. Das heißt also, ich glaube, wenn es da einem dreckig geht, dann helfen ihm die anderen. Also das ist auch ein bisschen eine andere Situation als das, was wir jetzt hier als Familie in Deutschland oder Mitteleuropa mittlerweile
kennen. Das mag sein, aber es hat trotzdem, also ein Freund von mir, der ist Abteilungsleiter im Finanzministerium, der kriegt seinen staatlichen Lohn, der kriegt auch noch ein paar Vergünstigungen, der kriegt ein bisschen Benzin, was er auf dem Schwarzmarkt verkaufen kann. Aber er sagt, hey, ich bin eine Fachkraft, ich bin aber ein Finanzminister, ich möchte doch nicht davon leben, dass ich Benzin auf dem Schwarzmarkt verkaufen muss. Ja. Ich lebe vom Gehalt meiner Frau, weil die ein besseres Einkommen hat, aber ich bin Abteilungsleiter im Finanzministerium. Ich muss doch von meinem Geld leben können, ohne auf dem Schwarzmarkt über die Runden zu kommen. Das sind schon Frustrationsprozesse, die tief gehen. Die Ärzte, die nicht annähernd das verdienen, dass sie über Runden kommen, sondern nebenher irgendwie Geld machen müssen, zu Hause Bed and Breakfast einrichten müssen oder was auch immer. Das sind Prozesse und das ist viel Zeit inzwischen. Das ist seit 1989 sind das viele Jahre. Mein Leben geht langsam dahin und das ändert sich nicht. Und das führt dazu, dass, wie hat man gesagt, die Leute bei Laune gehalten werden. Die Laune ist nicht immer gut.
Aber man lässt sich ja nicht mehr alles gefallen. Als der Hurrikan Irma für einen Stromausfall in Teilen von Havanna gesorgt hat, da gab es Proteste der Bevölkerung. Sind das erste Anzeichen dafür, dass die Geduld der Menschen erschöpft ist?
Naja, das war so eine situative Aufwallung, also aus der unmittelbaren Not heraus geboren. Im Nachgang zu Irma waren ganze Landstriche darauf angewiesen, sofort Notfallhilfe zu bekommen. Da ist diese Form der Kritik ja etwas anderes, als sich jetzt einzulassen auf einen Diskurs, der die langfristige oder mittelfristige Strukturreform eines ganzen Systems zum Ziel hat. Gleichwohl war das ein Indikator, da würde ich Ihnen recht geben, für eine Art ja kollektive Ermüdung und Erschöpfung, die sich in dieser Form des Frustriertseins Ausdruck verschaffen kann, aber die ihrerseits doch etwas orientierungslos daherkommt. Woher das resultiert, ob aus einer langfristigen Gewöhnung an dieses ewige Durchwursteln, das kann sein. Möglicherweise spielt aber auch etwas eine Rolle, was in den späten 80ern, frühen 1990er Jahren weltweit oder mit Blick auf die sozialistischen Staaten als Erfahrung gemacht worden ist. Nämlich, dass zu schnelle Reformen oder das Auftreten eines Charismatikers, ich denke in dem Fall an Gorbatschow, der den ganzen Prozess forcieren will, am Ende genau zu dem führt, was man nicht gewollt hat, dass man nicht mehr das System reformiert, sondern das System abschafft, dass da jemand daherkommt, der zwar ein Programm auf dem Papier vorlegen kann, aber irgendwann den Stecker zieht und nicht weiß, wo er den Strom als nächstes herholen soll. Also diese Vorstellung könnte in diesem Zusammenhang doch von Bedeutung sein und das erklärt auch diese Zurückhaltung, wenn nicht in großen Teilen der Bevölkerung, so doch im Apparat.
Wird dieser Langmut in der Bevölkerung tatsächlich weiter anhalten, wenn das zukünftige Staatsoberhaupt nicht mehr gleichzeitig auch als Revolutionär der ersten Stunde legitimiert ist?
Na, es ist die Frage, wie dieses neue Staatsoberhaupt moderiert, also welche Eigenschaften der mitbringt. Also so einen Übergangsprozess zu gestalten, ist ja in hohem Maße auch eine Herausforderung an politische Kommunikation. Charisma kann man nicht immer fordern, das kann man nicht verorten, das hat ein Politiker oder hat es nicht. Aber was man lernen kann, ist Moderationswissen und Moderationskönnen. Das vermag man im Moment nicht zu sagen, wie diese neue Führung damit umgehen wird. Wir haben vorhin darauf hingewiesen, im Apparat wird es Probleme geben. Unabhängig von politischem Beharrungsvermögen sind dort alteingeübte Rituale. Das ist ein offener Prozess, aber das Unzufriedenheitspotenzial ist da. Ob von der Seite der Führung das in kalkulierbare Bahnen moderiert werden kann, wird man sehen müssen.
Ich glaube, das ist auch etwas, was die Kubaner natürlich unterm Strich wahrscheinlich auch erkennen, dass sie natürlich doch eine gewisse politische Stabilität haben. Sie haben keinen Bürgerkrieg, sie haben keine Konflikte mit Nachbarn. Das ist alles natürlich auch etwas, was zählt, was aber natürlich die Unzufriedenheit gerade der jungen Generation, die, wie Bert Hoffmann ja gesagt hat, jetzt schon seit, sagen wir mal, seit 89 oder noch länger, im Grunde überhaupt nicht nur sozusagen von einer Not in die andere gerät. Das ist schon richtig. Aber dieses Beispiel mit der Landwirtschaft ist für mich auch ein Beispiel. Da frage ich mich auch, warum kommt denn eigentlich keine Bewegung innerhalb der Bevölkerung auf, selber auch mal was umzugestalten. Denn ich meine, da gibt es das Land, es wird sogar verteilt. Aber es stellt sich dann heraus, die Leute treten trotzdem lieber die Landflucht an, weil es keine Investitionsmittel gibt, weil es keine Infrastruktur gibt, keine Lagerhäuser, kein Samen und kein nichts. Das heißt also, das Ganze ist überhaupt nicht durchorganisiert. Das heißt, an diesem Beispiel der Landwirtschaft, das ist spiegelbildlich für alle anderen Bereiche einer produktiven Wirtschaft. Das heißt, das Einzige, was einigermaßen funktioniert, ist all das, was vom Militär gemanagt wird, nämlich der Tourismusbereich. So dass es ja so weit ist, dass mittlerweile wir praktisch eine Art Militärregierung haben, weil der überwiegende Teil des Kabinetts sich aus Militärs zusammensetzt, was auch noch ein wichtiger Aspekt sein wird bei Díaz-Canel. Ne?
Wir haben schon gehört, die Heldengeschichten von damals, das macht heute bei der jungen Generation nur noch wenig Eindruck. Aber was sind denn eigentlich diese Werte dieser bis heute so verklärten Revolution, die ja wohl immer noch als Kitt der Gesellschaft auch dient? Was war Ihre Verheißung für die Kubaner, die da bis heute vom Regime so hoch gehalten wird?
Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die oft unterschätzt wird, ist die Überwindung des Rassismus. Alle sagen als Errungenschaften Revolution, Gesundheit, Bildung, auch das Sozialsystem, dass Leute irgendwann in Rente gehen können und von einer Rente leben, das waren alles wichtige Leistungen, die gerade den Unterprivilegierten enorm zugute kamen, die alle nicht mehr so sind in der Qualität wie früher. Das hat das Girka gesagt, auch das Bildungssystem ist längst nicht mehr das, was es mal war. Aber schön gut, es ist weiterhin da. Was wirklich erschlagend ist, finde ich, ist, wie sie es geschafft haben, eine sehr, sehr rassistische Gesellschaft, wo eine ganz klare Struktur war, dass eigentlich nur die Weißen in den besseren Kreisen verkehrten, die besseren Stadtviertel waren rein weiß, alles sowas in Havanna, dass das eigentlich eine gemischte Gesellschaft geworden ist, wo es im Alltag ein Miteinander der verschiedenen Schattierungen der Hautfarbe gibt, wie es in den USA überhaupt nicht denkbar ist, also auch keine geschlossenen Ghettos von Wohngegenden ist. Wir haben auch Heiraten über die verschiedenen Hautfarbenschattierungen hinweg als Normalität. Das ist eine Leistung, die wirklich bemerkenswert ist und wo ich heute beobachte, dass da wieder auch was rückwärts geht. Wir haben wieder eine stärkere, unter der Oberfläche eine stärkere Rückwärtsbewegung, dass die Weißen einfach mehr Verbindung zu den emigrierten Oberschichts-, Mittelschichtsleuten haben. Von da kommen Gelder entlang der Familienbande ins Land, die kann man investieren. Und das haben sozusagen die Söhne der Zuckerrohrschnitter nicht, weil deren Verwandte sind ja nicht ins Exil gegangen, weil sie haben ja den Nutzen für eine Revolution gehabt. Also da passiert im Hintergrund auch wieder eine Rückwärtsbewegung. Trotzdem haben wir noch eine Gesellschaft, die längst nicht so entlang der Hautfarbe strukturiert ist, wie es mal war und wie viele andere Gesellschaften sind. Und da hoffe ich sehr, dass das über alle Reformprozesse, Wandlungen, Veränderungen, die kommen mögen und die wir auch in vielem sicherlich begrüßen würden, aber dass das nicht mit verloren geht, das ist eine für mich unglaublich entscheidende Errungenschaft. Und wenn Sie Filme sehen aus den 50er Jahren, können Sie sich auf YouTube das schöne Havanna von 50 Jahren anschauen mit viel Nostalgie. Das sind nur Weiße, das sind nur Weiße. Da kommen die Schwarzen nur als Musiker oder Bedienungspersonal vor. Und das darf man nicht unterschätzen, was das für die Gesellschaft bedeutet hat.
Ich glaube, das ist wirklich ein ganz elementarer Punkt. Ja. Ich möchte es ergänzen um eine zweite Seite, eher eine materielle Betrachtung des gleichen Phänomens, sozusagen die Integrationskraft des Systems. Es gab in den 70er Jahren, und das ist eine Erfahrung, die weit vor den 70er Jahren datiert, ein berühmtes Buch in Lateinamerika von einem Autor namens Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas. Und dieses Buch hat am Beispiel Latein- und Mittelamerikas im Grunde genommen die Jahrzehnte, jahrhundertlange Ausbeutung dieses Kontinents durch internationales Kapital thematisiert und offene Adern im Grunde genommen das übersetzt in das Bild des langsamen, aber sicheren Ausblutens. Und an dem Punkt hat Fidel Castro, um auf Ihre Frage zurückzukommen, haben die Revolutionäre der ersten Stunde angeknüpft und, um im Bild zu bleiben, gesagt, wir stoppen diese Blutung. Und das ist, glaube ich, ein Bild, eine Vision, die noch sehr nachhaltig bis in die heutige Zeit wirkt, obwohl sie natürlich verblasst, aber sie ist immer noch vorhanden als Selbstbehauptung gegenüber einem Übermächtigen von außen, wie ein Polyp auf Lateinamerika oder Kuba insbesondere einwirkenden internationalen Finanzkapitalismus. Das ist ein wichtiger Punkt zum politischen Zusammenhalt. So imaginär das immer sein mag, aber er trägt nach wie vor zur Integration auch dieser Gesellschaft bei und sei es nur aus Mangel an Alternativen. Man weiß, was man nicht will, wenn man zugleich nicht weiß, wo man hin will, ist dieses Nichtwollen immer noch ein starker Motor, nicht die Rebellion und den offenen Widerspruch zu wagen.
Ich glaube, es gibt noch einen dritten Aspekt, der eben dazu, zu all dem, was Sie beide gesagt haben, beigetragen hat. Und das ist einfach die Bildung. Das heißt, man hat eben auch diesen Menschen, die früher im Osten Kubas völlig unterprivilegiert gelebt haben, die Chance gegeben, lesen und schreiben zu lernen und das an ihre Kinder und Kindeskinder weiterzugeben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eben auch diesen Zusammenhalt schafft.
Ein Freund von mir hat mal gesagt in Kuba, man hat uns immer beigebracht, der Sozialismus ist eine Produktionsweise. Das war ja in Kuba nie. In Kuba war der Sozialismus immer nur eine Verteilungsweise. Wir hatten die Sowjetunion, wir hatten danach Venezuela-Unterstützung, wir haben jetzt die Unterstützung der Gelder, die aus dem Exil kommen an die Familien. Wir haben nie von dem gelebt, was wir produziert haben, sondern das, was wir ins Land bekommen haben, wir gerecht verteilt oder sozialistisch verteilt, wie immer das war. Aber letztlich ist auf Dauer, und das ist auch das, was Raoul eigentlich auf die Agenda gesetzt hat, nur hat er es nicht gelöst bekommen, auf Dauer muss die Insel das erwirtschaften, was sie verteilt. Sie wird nicht auf Dauer eine sozialistische Verteilung aus dem Nichts oder aus der hohlen Hand gewährleisten können, und die Chinesen treten nicht an die Stelle der Sowjetunion, und auch Venezuela war ein endliches Projekt, Unterstützung kommt von da auch nicht mehr. Das heißt, die ganze Frage, Status quo weiter oder nicht, die stellt sich so nicht. Den Status quo können sie nicht verlängern. Sie werden das Gesundheitssystem, das Bildungssystem aller Errungenschaften nur erhalten können, wenn sie eine wirtschaftliche Basis wieder in Bewegung kriegen. Und da müssen sie sich bewegen, da müssen sie was tun, da müssen sie im Staatssektor tatsächlich Betriebe, die nichts produzieren, die einfach keine Busse mehr produzieren, aber alle Leute beschäftigt haben, das geht auf Dauer nicht, wenn man den Leuten Löhne bezahlen will, dann muss man andere Beschäftigungsfelder finden, dann muss man vielleicht mehr Genossenschaften zulassen, mehr Freiräume auf dem Land, dass die Produkte verkauft werden können, so dass es sich lohnt für die Bauern, die anzubauen. Herr Skirka hat das gesagt, mehr als 50% der Agrarfläche, kann man auch hinzufügen, liegen brach, die werden mit nichts bebaut. Das sind die offiziellen kubanischen Zahlen. Das sind einfach Prozesse, wo sie im Land mehr sich bewegen müssen, mehr Anreize schaffen müssen. Das schafft dann auch wieder neue Probleme, das mag alles sein, aber wenn sie nicht dazu kommen, mehr Reichtum zu erwirtschaften, dann werden sie ihn auch nicht gerecht verteilen können. Deswegen gibt es gar nicht ein Weiter-so als Option, sondern eigentlich geht auch ein Weiter-so nur, wenn sie sich genügend Veränderungen auf den Weg bringen. Deswegen sehe ich eigentlich mittelfristig, dass die Regierung, auch die neue Regierung, wieder zu einem Reformkurs, ganz schrittweise, vorsichtig, kann man alles mit Adjektiven versehen, aber um einen Reformkurs nicht vorbeikommt.
Naja, und da hilft es vielleicht, dass auch das Ausland durchaus großes Interesse wieder an Kuba zeigt. Wir haben ja über diese völlig überraschende Wende, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 2015 zum Erzfeind USA gesprochen. Aber nicht nur die USA kümmert Kuba. Strategisch bleibt die Insel auch für Russland interessant, dem engsten Verbündeten aus dem Kalten Krieg. Nachdem sich Jelzin in den 90er Jahren von Kuba abgewendet hatte, war die Insel in ihre schwerste wirtschaftliche Krise geraten. Jetzt lässt Putin die Eisenbahninfrastruktur auf Kuba modernisieren. Russland hilft bei der Modernisierung der Rüstung, steckt Geld in Forschungsprojekte. Auch vom Wiederaufbau einer alten russischen Militärbasis nahe der Hauptstadt ist die Rede. Ist Putin dabei, sich den alten Einfluss Russlands auf Kuba wieder zu erkaufen?
Das sehe ich nicht so, beziehungsweise das wäre noch
verhalten, ja,
etwas länger zu beobachten, um eine belastbare Antwort formulieren zu können. Zumindest wenn man die Elle des Kalten Krieges anlegt, hat Kuba aus Putins Perspektive wohl nicht die Bedeutung, die es ehemals für Chruschtschow und seine Nachfolger hatte. Das war ein anderes politisches Koordinatensystem. Dass er dort jetzt investiert, immer noch vergleichsweise bescheiden, wenn man den Kalten Krieg als Maßstab nimmt, dann hat das zu tun mit dem Versuch zu zeigen, dass er auch noch da ist, dass er den Chinesen nicht vollkommen das Terrain überlassen will in puncto Investitionen in der dritten Welt und dass er vielleicht die ein oder andere Spitze gegen die USA setzen will. Aber das spielt sich in einem anderen Rahmen ab, das würde ich nicht zu hoch hängen.
Ich glaube, der größte Handelspartner Kubas ist die EU mittlerweile.
Ja.
Nur, dass man da nicht eine verzerrte Sicht gewinnt. Und übrigens, wenn Putin glaubt, er könne eine Militärbasis da wieder zum Leben erwecken, da weiß ich nicht, ob da die Kubaner selber sehr glücklich drüber wären, denn die Amerikaner, die werden da sicherlich das nicht so einfach mit Ruhe sich anschauen.
Viele Länder stehen ja Schlange, um von Kuba wirtschaftlich zu profitieren. Die EU ist schon genannt. China vor allem auch, das dem Land mit Krediten hilft, aber auch Japan und sogar der Iran wollen in die Insel investieren. Ein totalitäres Regime, das international so umworben wird, hat das politische Reformen überhaupt nötig?
Also man muss, glaube ich, Kuba nochmal in seine richtigen Größenverhältnisse setzen. Es ist eine 11 Millionen Einwohnerinsel mit wirklich wenig Kaufkraft. Das heißt, es ist kein großer Markt.
Schlechter Zahlungsmoral.
Die Chinesen haben im letzten Jahr ihre Lieferung nach Kuba um 30% runtergefahren, weil die Kubaner es nicht mehr bezahlen konnten. Und sie geben Kredite, aber sie wollen auch Warenlieferungen bezahlt bekommen. Das heißt, das wird oft auch etwas größer dargestellt, als es ist. Was wirklich groß an Kuba ist, ist das symbolische Kapital. Es ist ein symbolischer Punkt, weshalb wir auch eine ganze Sendung zu dieser kleinen Insel haben. Wir haben keine zu Jamaika. Es ist ein Ort, eine Geschichte, die die ganze Welt bewegt hat. Fidel und Raoul kennt jeder und alle wollen auch wissen sozusagen, wie geht diese Auseinandersetzung, symbolische Aussagen, David gegen Goliath mit den USA. Das sind ja alles aufgeladene Geschichten und das ist das große Interesse an Kuba, nicht der kubanische Markt. Da muss man die Relation sehen, das ist der brasilianische, mexikanische, das sind ja wirklich relevante Märkte, 11 Millionen Kubaner sind das nicht. Es ist eine symbolische Auseinandersetzung und als solche ist das auch real, Symbole sind auch real, da wird auch echte Politik drum gemacht, aber schauen Sie nicht zu sehr auf die Wirtschaftsinteressen.
Aber Kuba liegt nun mal im Vorhof der USA und wir haben schon darüber gesprochen. Trump hat Obamas Initiative weitgehend wieder zurückgedreht. Kann denn sein Kalkül aufgehen, wenn er denn eins hat, dass die Insel sich dem Druck von außen beugen wird, es darüber zu politischen Reformen kommen wird?
Na, alle Erfahrung deutet ja auf das genaue Gegenteil hin, zumindest was Kuba betrifft. Je mehr man die Konfrontation von außen schürt, je mehr man versucht, diese Insel mit welchen Mitteln auch immer unter Druck zu setzen, desto stärker ist die Neigung, die Reihen zu schließen und sich diese Form der Einmischung zu verbieten. Also da hat Kuba doch, glaube ich, eine belastbare, stabile Tradition einer Widerborstigkeit, die in dem Fall durchaus zu begrüßen ist. Also Sie haben schon gesagt, ob Trump ein Kalkül hat, das weiß er noch nicht mal selbst. Sollte er es in dieser Form haben, dann wird er auch auf der Ebene Schiffbruch erleiden.
Doch Trump hat ein Kalkül, ein innenpolitisches. Es geht um Florida. Es geht um die Wiederwahl in Florida und Außenpolitik, Innenpolitik. Er macht im Prinzip
seine Wähler.
Da sind die kubanischstämmigen Wähler Und da ist auch nicht nur die Wähler, sondern auch die Wahlkampffinanzierer.
Ja, okay.
Das heißt, das ist ein Kalkül, das ist auch nicht der erste, der das hat. Ein Berater von Präsident Reagan damals hatte schon gesagt, denke ich an Kuba-Politik, denke ich an drei Sachen, Florida, Florida, Florida. Und da ist es fast funktional, dass man einen Bad Guy in Havanna sitzen hat. Diese Konfrontation, die Polarisierung ist ja nicht nur für die Hardliner in Havanna stabilitätsfördernd, sondern auch für die Hardliner im Exil. Insofern gibt es ein Kalkül, aber es ist ein innenpolitisches und das hat ihm, er hat Florida gewonnen und das ist das, worauf seine ganze Politik letztlich zielt. Wie gewinne ich bei den nächsten Wahlen wieder?
Nur werden die Effekte nach außen kontraproduktiv sein.
Kubas Abschied von den Castros, das Thema in diesem SWR2-Forum. Und über das Ende einer Ära haben diskutiert der Historiker und Politikwissenschaftler Professor Bernd Greiner, der Journalist, Autor und ehemalige Kuba-Korrespondent Volker Skirka und Professor Bert Hoffmann, Kuba-Experte beim GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien. Die Gesprächsleitung hatte Matthias Hege.